Happy Shooting, Folge 307, One Light Stand.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Entschuldigung, Emma.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das sehen wir nochmal, ne?
Ist aber gut. Das war schon ganz gut.
Ist schon gut.
War schon ganz gut.
Ja, prima.
Jetzt ist die Musik rum.
Jetzt ist irgendwann die Musik rum. Genau, dann können wir anfangen zu quatschen.
Wir tun jetzt nur so, als ob wir sie hören würden.
Ja, natürlich. Wir hören sie jetzt nicht live, die schneide ich hinter.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Aber wir sind live und zwar in Happy Shooting Folge 307. In
Nordheim.
Nordheim.
In Folge 307
wir
in
sind
Nordheim.
Live in Folge 3 im Badehaus.
Es ist schon ein bisschen später.
Im Badehaus.
Richtig, im alten Badehaus in der ehemaligen Brauerei in Nordheim.
Und da machen wir den Lichtworkshop.
Ja, drei also, Tage geht es um das Thema Licht.
Ja, und zwei Drittel sind schon rum. Ende des zweiten Tages.
Es geht immer viel zu schnell.
Ja, also wir haben gestern uns mit Available Light beschäftigt. Also yep. Das Licht, was so ist, ne?
Genau.
Und ein bisschen rumgebounced damit, so an den Wänden und an den Reflektoren. Und
was ganz cool war, weil die Sonne rauskam, die kann man immer ganz schön als zweite Lichtquelle verwenden.
Also du hast quasi die Sonne als eine Lichtquelle und den Reflektor als eine zweite Lichtquelle,
genau.
Ohne irgendwelche Blitze. Und dann brauchst du teilweise noch nicht mal einen Reflektor, weil du kannst ja einfach eine Wand verwenden und eine weiße Hauswand oder sowas und machst die zum Reflektor und dann hast du alles, was du brauchst für gutes Licht.
Jo.
Brauchst du nicht mal einen Blitz kaufen, gar nichts.
Jo. Ist super.
Ja.
Also ein bisschen Augen aufhalten, kann viel Geld sparen und genau. 10 Euro für einen Reflektor ist eine gute Investition.
Das haben wir gemacht. Unsere Teilnehmer, wie viele sind es eigentlich? 18, 19? Also Full House haben wir hier. Boris versteckt sich jetzt hinter mir.
Ich werde gefilmt.
Ach, hier wird gefilmt. Mhm. Wird das live online gestellt?
Oh weia.
Ich freue mich drauf. Toll. Du filmst übrigens aufrecht, das tut man nicht. Nur so als
oh, ja.
Hinweis.
Vertical Video Syndrome.
Vertical Video Syndrome. Was, ich sage jetzt nicht den Namen dazu.
Nein.
Ich konnte mir den eh nicht merken, den Namen. Arne. Siehst du? Na, guck.
Ja, geht doch.
Ja, heute Tag 2. Kleiner Blitz. Strobist. Ne?
Ja. Mobiles Blitzen.
So.
Mobile Blitze.
Mobile Blitze
ja.
mit kleinen Stativen und...
Oh ja, und wieder schön auf der Burgruine. Plesse.
Plesseburg.
Da gibt es also schon fast zu viele Locations. Also man geht irgendwie 5 Schritte und hat irgendwie doch wieder einen anderen Hintergrund.
Und die hatten heute auch einen Hofnarren da.
Ja. Die machen im Restaurant, was da angeschlossen ist. Also das ist natürlich dann nicht in der Ruine, sondern an der Ruine. Im alten Gebäude, das ist restauriert.
Das ist ein altes Herrenhaus dort.
Ja, genau. Ja. Aber das haben sie halt voll restauriert. Und da gibt es einen Gewölbekeller unten drinnen noch. Richtig so von früher. Und da kann man Rittermale buchen. Das ist häufig so für Familienfeiern oder Firmenessen. Und das ist erstmal schon ganz urig, aber das Rittermahl zeichnet sich dann eben dadurch aus, dass man auch noch quasi so eine große übergroße Serviette als Umhang umkriegt, mit einer Kordel zusammengebunden, wie so ein Rittergewand.
Ja, und dann der
kann,
Hofnarr
kann mit Fingern essen. Und wer noch ein paar Euros drauf liegt, da kommt dann noch ein Hofnarr, der dann auch die Leute ein bisschen unterhält.
Das war so richtige Animation.
Also ja,
wir haben ihn immer wieder mal tröten hören auf seiner Fanfare.
Ja, oder mit Drehleier spielt oder ein bisschen singt. Und so. Also es ist mal ganz, ganz urig. Und heute war mal sowas.
Habe ich doch nicht mitbekommen da.
Haben wir akustisch mitbekommen.
Aber die haben Spaß gehabt.
Auf jeden, ja.
Wir haben nur den Kopf geschüttelt.
Ich hab das mal erlebt, also wir hatten mal eine Firmenfeier, von daher kenne ich das.
Gut, wir haben, wie es immer, und morgen übrigens dann großes Licht, ne? Riesen Blitzanlagen.
Morgen Studio.
Ein richtig großes Studio mit großen Softboxen und ja, mal schauen, wie weit wir
quasi
da kommen.
Quasi der Schritt von 50 Wattsekunden zu, wie viel haben die, 200, 400?
Zwischen 150 und 300 irgendwas haben wir hier. Also das
hauen wir mal ein bisschen Licht drauf.
Passt schon, damit kriegt man die Sonne platt, fast.
Yep.
Und dann ist schon wieder rum morgen, nach dem dritten Tag. Wir haben, wie es so üblich ist, auf unseren Workshop-Folgen, ich habe vorhin einen Rundgang gemacht und habe mal von Leuten Fragen abgeklappert. Ne? So, was habt ihr für Fragen noch? Was wollt ihr noch wissen? Oder habt ihr was erlebt, diese zwei Tage bisher, was ihr mit der Welt teilen möchtet? Und es haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute haben gesagt, jawohl. Einer hat auch jawohl gesagt, aber hat mich nichts aufschreiben lassen. Wo ist er denn? Da steht er.
Versteckt?
Hoffentlich vergessen wir dich jetzt nicht, weil du stehst ja nicht auf dem Zettel, ne? Du musst dich dann zwischen reinboxen. Ja, lass uns doch mal anfangen, einfach rumzugehen.
Ja, würde ich sagen.
Weil die Pizza ist ja auch schon durch. Heute werden wir nicht von der Pizza gestört. Ich gehe mal zum... Wo ist der Christian? Christian, da bist du. Du hattest irgendwas mit Softboxen und so. Du bist wer und kommst woher?
Ich bin der Christian aus Mannheim und meine Erkenntnis war heute, dass wenn man zu viel Streulicht hat, irgendwie an den Wänden, wir wollten den Hintergrund richtig schwarz kriegen.
Also das war so ein Einblitz-Setup, von vorne der Blitz, der dann gleichzeitig die Person und die Wand beleuchtet?
Genau, und die Wand sollte nicht beleuchtet werden, wir wollten die ein bisschen absaufen lassen und dann haben wir die Softbox einfach so weit gedreht, dass man eigentlich gar nicht mehr gedacht hat, die Softbox trifft die Person überhaupt noch, aber es hat trotzdem gereicht und die Person war nach wie vor eigentlich noch identisch ausgeleuchtet.
Okay, also dieses, ja, eigentlich ist es nur Geometrie irgendwo so ein bisschen, oder?
Ja, genau.
Ja, aber hat gut funktioniert.
Einwandfrei.
Also, dann weißt du das jetzt. Softboxen müssen nicht immer frontal auf das Subjekt knallen, die dürfen auch ruhig mal so ein bisschen weggedreht werden.
Das ist halt immer das ganz Erstaunliche, die meisten probieren es gar nicht aus, weil sie an sowas überhaupt gar nicht denken. Mhm. Und wenn man dann mal zeigt, pass mal auf, dreh mal die Softbox nach links. Nee, dreh mal, mach mal, dreh mal. Also nicht so ein Mühe, nicht so zwei Grad oder sowas. Geh mal richtig ran, mach mal 45 Grad, fang mal an so. Darunter verstehe ich da gar nicht drehen drunter. Ja? Das darf schon ordentlich sein. Und dann, ja, aber Moment mal, aber mein Model steht doch da hinten, soll ich auch mit rumkommen? Nee, bleib da ruhig stehen. Und dann habe ich dann so als Tipp gegeben, wenn euer Model die Leuchtfläche noch sieht von der Softbox, wenn da noch was Großes, Weißes vorne zu sehen ist von der Front, dann wird das Licht das Model auch sehen. Da kann man sich relativ gut drauf verlassen. Wenn man irgendwann sehr weit dreht, ist es natürlich so ein bisschen schon der Lichtabfall. Also nicht Abfall im Sinne von Böses, sondern da, wo das Licht schwächer wird, zum Rand nämlich hin. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwächer, muss aber gar nicht schlecht sein. Dann hat man eben eine Blendenstufe weniger, muss da ein bisschen gegensteuern. Dafür hat man das Licht dann sehr gut unter Kontrolle dort am Rand. Weil dann kann ich mich auch den Schatten auf dem Hintergrund kontrollieren.
Mhm. Also,
das ist schon ganz erstaunlich.
Das ist eine spannende Erkenntnis und wird dich für dein Leben begleiten. Hier war eine Frage, was Relationen zum Abstand und so weiter angeht. Du bist?
Hi, ich bin der Detlef aus Leverkusen. Und was heute ganz interessant war, festzustellen, wie der Lichtabfall hinter dem Subjekt zusammenhängt mit dem Abstand des Blitzes zum Subjekt. Mhm. Und vielleicht könntet ihr das nochmal erläutern.
Gerne sogar. Das hatten wir schon mal in der Folge. Das war die, ich weiß nicht, im Titel war so ungefähr mehr Licht macht mehr Dunkel oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Und ja, das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Der Blitz, also das Licht wird ja mit größerem Abstand vom Blitz dunkler.
Richtig.
Kommt weniger Licht an.
Und da gibt es eine ganz einfache Formel dafür.
Ja, doppelter Abstand, Viertel Licht.
So sieht's aus. Mit anderen Worten, Licht doppelt so weit wegnehmen, es kommen nur noch zwei Blendenstufen weniger an.
Genau, zwei Blendenstufen sind... ein Viertel des Lichtes. Eine Blendenstufe ist eine halbe Hälfte des Lichtes und deshalb haben wir nochmal ein Viertel.
Genau. Und was meint man mit doppelter Abstand? Stellt euch vor, ihr stellt den Blitz einfach im Abstand von einem Meter an eine Mauer und messt die Mauer jetzt korrekt ein, also mit einer Graukarte einfach mal die Blitzleistung so einstellen, dass die Graukarte im Histogramm den Peak genau in der Mitte hat, dass also eine saubere Belichtung da ist. Dann habt ihr da irgendeinen Wert, irgendeine Blende, ISO oder Blende.
Genau.
Wenn ihr jetzt diesen 1 Meter Abstand verdoppelt, also sprich auf 2 Meter den Blitz wegstellt und an der Belichtungseinstellung nichts ändert, also Blende und ISO gleich lasst, wird dieser Peak um 2 Blendenstufen weiter nach links, also ins Dunkle wandern. Das ist so. Das ist halt die Physik, die dahinter steckt. Und damit kann man jetzt natürlich wunderbar arbeiten. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe den Blitz 2 Meter weg von meinem Model und das Model steht 1 Meter von der Wand entfernt, dann ist der Blitz quasi weiter weg vom Model als das Model von der Wand. Das heißt, der Unterschied Blitz zum Model und Blitz zur Wand ist relativ gering. Die Wand wird in etwa so hell sein wie das Model, nicht ganz, weil da ist ja noch ein Meter dazwischen, aber das ist nicht mehr so krass der Unterschied. Hole ich den Blitz jetzt aber um einen Meter an das Model ran, dann ist der Blitz quasi auf...
Also das Model steht weiterhin noch diesen Meter
von der Wand? Immer noch einen Meter von der Wand, okay. Ne? Immer noch Wand, ein Meter zum Model und jetzt nur noch ein Meter zum Blitz. Mhm. Dann ist plötzlich der Blitz doppelt so weit weg von der Wand wie zum Model. Und das heißt, ich verliere auf der Wand 2 Blendenstufen. Und das ist schon ein schöner Unterschied, womit ich das Model ganz deutlich vom Hintergrund abheben kann.
Also heißt, je näher du den Blitz an dein Model dran tust, desto dunkler wird die Wand hinten im Vergleich. Du musst den Blitz natürlich nachregeln.
In Relation, natürlich. Wenn ich jetzt näher rankomme ans Model, kann ich natürlich die Blitzleistung oder ich muss sie auch reduzieren.
Was geil ist, weil dann sparst du Strom und kannst viel schneller blitzen, weil der Blitz muss ja nur noch ein 64stel oder so dann plötzlich machen.
Kann sich jeder gerne mal ausrechnen. Setzt mal so einen mobilen Blitz mit 50 Wattsekunden an und ich will jetzt keine Leserzuschriften haben, dass euer SB900 100 Wattsekunden hat. Das ist eine Blendenstufe mehr. Da müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Setzt mal für einen einfachen, günstigen Systemblitz 50 Wattsekunden an bei voller Leistung und dann rechnet euch mal aus, wie viel Wattsekunden das Ding bei einer 64. Leistung noch hat. Ja. Ihr könnt mit einer Akkuladung den ganzen Tag Models fotografieren.
Ja. Und das fast im Dauerfeuer.
Ja, also 64. Also machst du wahrscheinlich mehr Bilder in Serie, als der Kameraspeicher kann, bevor der Blitz mal nachladen muss.
Ja, also cool. Peter, du hattest eine ganz entspannte Frage. Irgendwas oder ein Hinweis. Sag mal, du bist...
Ich bin Peter, ich komme aus Allerstedt. Ja, meine Erkenntnis war eigentlich, wenn ich den Weißabgleich und die Belichtung mit der Graukarte eingemessen habe, dann habe ich völlig entspanntes Arbeiten, weil ich mich eigentlich kaum noch auf die Kamera konzentrieren muss, außer scharf zu stellen. Und das ist einfach völlig angenehm, wenn ich sonst die Belichtung mit Automatik gemacht habe.
Da musst du immer gucken, passt es jetzt, hat es jetzt zu viel, zu wenig und warum? Und ne?
Genau, hast du auf den dunklen Punkt fokussiert, hast du auf den hellen Punkt fokussiert, passt es? Und so sind die Ergebnisse einfach viel, oder das ganze Arbeiten entspannter und die Ergebnisse einfach gleichmäßiger.
Und konsistenter und damit hast du in der Nachbearbeitung natürlich viel einfaches Spiel, weil jetzt merkst du dann, wenn du nach Hause kommst, na, die sind alle eine halbe Blende zu dunkel. Dann ziehst du jetzt halt an einem die Blende eine halbe hoch und oder die Helligkeit eine halbe hoch und wendest das auf die anderen an, hast du plötzlich deine 300 Bilder in ein paar Sekunden gemacht. Also
ja, ganz sehr schön.
Ja, das merken wir immer wieder so. Das kehrt so eine Ruhe, so eine zen-artige Ruhe ein, so nach ein, zwei Tagen hier, weil die Leute nicht mehr so einen Stress mit der Belichtung haben. Und das ist auch ein ganz klassisches Vorgehen im Studio. Du hast erstmal eine Setup-Phase, da stellst du alles ein, da machst du dein Licht richtig und so. Nicht mal unbedingt mit dem Model, das kannst du auch schon so machen. Und dann kommt die Person. Ich habe jetzt einen Titel gesehen, in einem Blogbeitrag, Titel von Timelife, irgendeine Zeitung. Und da ist ein Foto drauf, ein Porträt von Bill Gates, Bono und wie heißt sie? Melinda, seine Frau? Also Frau Gates, ne?
Was auch immer.
Ist egal. Die drei auf einem Bild, interessant belichtet, beleuchtet und der Fotograf, der, ich habe den Vornamen vergessen, Heißler heißt der? Egal, also der hat auf jeden Fall...
Wer kennt ihn nicht?
Hallo? Den kennt man. Der hat auf jeden Fall erzählt, was er da hatte. Er hatte irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit mit den Leuten und hat 7 Setups. Wow. Gebraucht in dieser Zeit. Das heißt, er hat sich zu Hause minutiös vorbereitet mit 7 verschiedenen Setups. Bono hat da ein Konzert gegeben mit U2 und die Gateses, die sind eingeflogen für diese Fotosession, aber wie gesagt, dreiviertel Stunde hast du und dann musst du sitzen. Und dann hat er sich da einen Ballsaal gemietet und hat da 7 Setups aufgebaut. Also 7-mal Licht, 7-mal Hintergrund, 7-mal alles Mögliche.
Okay.
Und hat sich dann quasi 7 verschiedene Setups, so wie wir es heute auch gemacht haben, mit 1, 2, 3 Lichtern irgendwie aufgebaut. Und hat das vorher eingemessen, vorher ausprobiert mit Stand-ins, also irgendwie Assistent hingestellt oder so, bis das alles gepasst hat. Und dann kamen die und dann wurden die da mal eben schnell durchgeschleust.
Also wenn ich reinlaufen und begrüßen noch von abziehe, dann sind das vielleicht 6 Minuten oder so pro Set?
Ja.
Boah.
Das ist also Hammer. Und das, dafür ist der Mann aber bekannt, dass er sehr gut vorbereitet und das auch muss. Und wohl auch genug Equipment hat oder sich leiht, um dann mal eben 7 Setups aufzubauen. Wobei, wenn ich mir überlege, was wir hier alles an Zeug haben, das kriegen wir auch hin, oder?
Ja, das kriegen wir heute auch auf jeden Fall hin, ja. Also es hat jeder reichlich Equipment dabei gehabt. Sieben. Aber war auch cool. Also es konnte dann auch wirklich jeder mal mit seinem Zeug auch testen und das ist auch wichtig.
Gut. Das war der Peter. Wo ist denn der Herbert? Herbert.
Ja.
Dich habe ich auch auf der Liste.
Ja. Du bist? Herbert aus Blankenfelde, in der Nähe von Berlin.
Das ist in der Nähe von dem neuen Flughafen, ne?
Das ist wie aus dem Land der Flughafenbauer, genau. Ja, da fliegt eh nichts, aber ist auch egal. Also wir haben ja heute ganz tolle Sachen gemacht, das hätte ich gerne nochmal erklärt. Wir haben das vorhandene Licht ausgesperrt. ohne die Fenster zuzumachen. Mhm. Das hätte ich gerne nochmal erklärt. Ich habe es zwar gemacht, aber
zur Vertiefung. Das wollen ja auch ein paar Leute da draußen vielleicht wissen. Was heißt denn Licht aussperren? Boris, das kannst du besser erklären. Mach doch mal.
Ja, Licht aussperren heißt einfach unterbelichten. Es ist erstmal genau das Gleiche, aber da wir hinterher ja mit mobilen Blitzen wieder das Licht reinbringen wollen, und zwar dahin, wo wir es haben möchten, gibt es da eine von mir favorisierte Reihenfolge. Die ist wahrscheinlich auch die logische. Ich gehe normalerweise daher, stelle mir eine Blende erstmal so ein, wie ich sie haben möchte, rein vom künstlerischen Aspekt, und hoffe erstmal, dass ich bei der Blende bleiben kann. Mit der Erfahrung weiß man irgendwann, dass es nichts wird, wenn zu viel Licht da ist, aber man darf es ja erstmal versuchen. So, dann mache ich mit Blendenvorwahl erstmal ein Foto. An der Stelle, wo das Model hinterher stehen soll, entweder habe ich es schon da und kann dann ein Foto machen, oder ich stelle einen Assistenten hin, oder ich halt einfach meine Hand dahin. Dann weiß ich erstmal anhand des was der Automat da macht, wie viel Licht habe ich denn da, was habe ich für eine Belichtungszeit bei meinem gewählten ISO, alles super. Die Daten, die ich da habe, übertrage ich auf manuell. Das ist den Schritt, den die Fortgeschrittenen dann einfach direkt mal überspringen können, weil statt das Testfoto zu machen, kann ich natürlich auch einfach gleich eine Belichtungsmessung auf eine Graukarte oder auf eine Wand machen. Geht natürlich auch. Wichtig ist nur, dass ich Daten habe, mit denen ich mal starten kann im manuellen Modus. Da habe ich jetzt also ein ISO, eine Blende und eine Belichtungszeit, die genau dieses klassische Schnappschuss-Tagesporträt macht, sag ich mal, ohne großes Tamtam. Das ist das langweilige Bild, was alle kennen. So, und dann mache ich die Unterbelichtung, also sprich das Umgebungslicht, das Tageslicht aussperren.
Wie machst du das?
Da gibt es eine Reihenfolge, und zwar nämlich erstmal den ISO weg, soweit wie es geht.
Also ich hatte den vorher 400, mach den jetzt mal auf 100
runter. Mach's auf 100. Manchmal bin ich auch so frech, meine Kamera hat auch so ein simuliertes 50 ISO. Da geht ein bisschen Dynamikumfang flöten, aber wenn es mal nötig ist, mache ich auch das.
Echt, das tust du?
Ja.
Okay, das merke ich mir.
Ja, hab überhaupt keine Hemmung damit. Ist okay. Naja, hat noch keiner gemerkt. Also außer er guckt auf die EXIF-Daten, aber ist auch egal. Warum mache ich erst den ISO? Weil ich damit eben auch gleichzeitig das Rauschen in der Kamera minimiere oder gleich mit ausschalte. Ist also in jedem Fall zu präferieren. Da komme ich von ISO 400 auf ISO 100. Ne, 400 auf 200 ist eine Blendenstufe, auf 100 sind zwei Blendenstufen, auf 50 ist die dritte Blendenstufe, schon mal sauber. Habe ich schon mal ordentlich eine Unterbelichtung. Oft reicht das, manchmal aber auch nicht. Ne, wenn wir jetzt bei Tageslicht draußen sind und es ist jetzt nicht gerade Abend oder Morgen, sondern eben mitten am Tag, dann ist es auch bei bewölktem Himmel noch verhältnismäßig hell, haben wir heute auch gesehen. Dann gehe ich als nächstes daher und mache erstmal die Belichtungszeit kürzer. Also wenn ich jetzt vorher bei meinem Testschuss irgendwie eine Belichtungszeit hatte von einer 50. Sekunde zum Beispiel, so klassisch bewölkter Himmel irgendwie.
Kannst aber nicht ganz so kurz machen, wie du willst. Das ist diese Blitzsynchronzeit, die
genau.
Das dann...
Genau, ich versuche erstmal kürzer zu machen, und zwar bis zur Blitzsynchronisationszeit. Da haben wir schon in einem Podcast länger drüber gesprochen, da einfach mal nachhören. Das heißt, bei meiner Kamera ist das eine 200. Bei den Crop-Kameras ist das eine 250.
Ja. Bei Blitzauslöser auch ein bisschen langsamer.
Bei günstigeren Funkauslösern ist das so bei einer 160. realistisch Schluss.
Ja.
Also da versuche ich erstmal hinzukommen, aber von einer 50. Sekunde auf eine 100. auf eine 200. zack, nochmal zwei Blendenstufen weg.
Alles klar.
Habe ich jetzt schon 5 Blendenstufen rausgezogen.
Oh, das ist eine Menge Lichtabfall. Also da fehlt eine Menge Licht am
Schluss. Genau, da habe ich dann schon ein sehr dunkles Bild. Mein Ziel ist es jetzt nicht, ein schwarzes Bild zu machen, sondern eben ein sehr dunkles Bild, wo das Umgebungslicht jetzt keinen großen Einfluss mehr hat. Keine Relevanz.
Das heißt, in dem Moment ist der Blitz dann der Chef.
Genau. Und dann stelle ich einen Blitz auf und hau da Blitz drauf. Sollte das aber mit der Zeit noch nicht reichen, ist eben die letzte Option die Blende. Die Blende eben auch noch weiter schließen. Das tue ich halt nur sehr ungern, weil zum einen erhöhe ich damit auch die Schärfentiefe, was ich nicht immer unbedingt möchte. Und zum anderen mache ich es dem Blitz auch wieder schwerer. Das habe ich mit dem ISO sowieso schon getan. Weil wenn ich die Kamera unempfindlicher für Licht mache, mache ich sie auch unempfindlicher fürs Blitzlicht. Aber beim ISO nehme ich das in Kauf. Die Blende versuche ich möglichst nicht so weit zu schließen, damit der Blitz es hinterher nicht so schwer hat.
Übrigens im großen Studio, das, was wir morgen machen werden, da hast du ja manchmal das Problem, dass du die gar nicht so weit runterregeln kannst, dass du eigentlich zu viel Licht hast.
Ja.
Da kommen dann auch ganz gern mal so ND-Filter zum Einsatz, die du vor die Kamera nimmst und dadurch einfach die Lichtmenge, die reinkommt.
Beim mobilen Blitz willst du halt draußen möglichst mit geringer Leistung arbeiten, Richtig. Weil du hast nur deinen Akkupack irgendwie, mit dem du unterwegs bist, willst nicht alles mitschleppen und das soll ein bisschen halten. Du willst schnell Serien blitzen, also willst mit geringer Leistung arbeiten. Mhm. Also ist Blende zu immer eine schlechte Idee, aber wenn es mal nötig ist, bis Blende 8 habe ich da auch keine Probleme damit. Beim Studioblitz hast du eher das andere Problem, das werden wir dann morgen merken, dass du in der Regel zu viel Licht hast. Da ist es also überhaupt gar kein Problem, die Kamera auf Blende 22 zu stellen, aber das willst du wieder nicht wegen der Beugung. Die Bildqualität leidet dann darunter,
ja.
Und dann musst du halt einen ND-Filter auf die Kamera
schrauben. Also, Licht aussperren. Wir bekommen ein freundliches, wohlwollendes Nicken aus dem Publikum.
Das kannst du jetzt jederzeit nachhören.
Genau. In Folge 307. Gut, lass uns kurz über ein Gadget reden.
Ein Gadget.
Und zwar hat mir vor ein paar Wochen schon Enjoy Your Camera ein Gadget geschickt. Und das heißt Camranger.
So, der passt auf, dass den Kameras nichts passiert.
Ja, der Hüter, das ist wie der Ranger im Nationalpark in USA, ne? Der guckt, dass die Bären, dass denen gut geht. Also nein, natürlich nicht. Aber passt, man kann es nämlich in Nationalparks einsetzen.
Hm? Ah, okay.
Also stell dir vor, du bist irgendwo in der Pampa und du willst deine Kamera fernsteuern.
Okay.
Erstmal gibt es genug Möglichkeiten. So, jetzt stell dir vor, du hast ein kleines weißes Kästchen, das so groß ist wie ein bisschen wie so Zigarettenschachtel ähnlich von der Größe. Wenn das noch jemand kennt, ne,
wie so eine Schachtel aussieht.
Ja.
Habe ich schon mal gesehen.
Ja, und das hängst du an die Kamera und dann hast du eine App auf deinem iPhone oder auf deinem iPad oder auf deinem iPod Touch und dann kannst du von da aus deine Kamera fernsteuern.
Über WLAN oder was?
Richtig. Das Ding macht dein WLAN auf. Das Ding ist gleichzeitig ein WLAN-Router. Das heißt, du stellst es an und dann machst du mit deinem iPhone...
Also es macht sein eigenes WLAN und wenn ich jetzt mein iPhone starte, dann wird er mir sagen, oh hier, ich habe ein Netz gefunden, soll ich mich verbinden?
Genau, hast du ein Passwort, das steht hinten sogar drauf und dann hast du dann ein bisschen verbunden. So,
okay.
So weit, so gut. Auch da gibt es Lösungen, die das können. Aber was das Ding kann zusätzlich ist, es kann zum Beispiel dir ein Live-View geben von deiner Kamera.
Über das WLAN?
Über das WLAN. Du siehst auf deinem iPhone, dass den Live-View, das Bild, von, das die Kamera auch sieht.
Wie flüssig ist das?
Ja, das ist jetzt, ich sag mal so, Größenordnung, ich habe es nicht gezählt, gefühlte 10 Frames pro Sekunde.
Das ist aber auch ordentlich.
Da kommt schon, also du kannst schon Bewegung sehen. Ja.
Okay.
Ist jetzt nicht ganz
keine Dia-Show.
Es ist eine schnelle Dia-Show, sage ich mal.
Okay.
Aber so schnell, dass du damit arbeiten kannst.
Mhm.
Also es ist nicht 30 Frames pro Sekunde, ganz sicher nicht, aber es ist auch nicht irgendwie alle Sekunden ein Standbild.
Mhm.
Also es ist mehr.
Okay.
So, das siehst du. Kannst also tatsächlich, das ist der normale Live-View deiner Kamera. Kannst du anschalten, klick, remote vom iPhone aus.
Naja,
stellst du an, machst klick, dann siehst du dein Live-View da drauf. So, jetzt willst du fokussieren.
Ja.
Kannst du aufs Display tappen, dann fokussiert er.
Nein.
Doch.
Dahin, wo du hingetappt hast?
Ja, also im Rahmen
deiner Fokuspunkte. Im Rahmen der Fokus, ja, ja. Also er wählt den Fokuspunkt, der dem Tapped am nächsten ist und fokussiert dort.
Richtig.
Das ist ja abgefahren.
So, willst du manuell fokussieren, kannst du das auch machen. Kannst du in den Manuell-Fokus-Mode gehen.
Machst du mit dem Touch übers Display und fokussierst.
Und dann hast du so Pfeiltasten, große, mittlere, kleine Tasten in beide Richtungen und kannst du so schrittweise,
also schrittweise
richtig ran fokussieren.
Mhm.
Und das ist aber sehr, sehr fein. Also das geht sehr, sehr gut. Dann, ja, das dann...
klingt sehr geil eigentlich.
Genau, kannst du bis 50 Meter weg sein. Also angeblich, ich habe es nicht getestet zu Hause, aber in der Wohnung war es kein Problem.
WLAN-Reichweite?
WLAN im Freien ohne Hindernisse 50 Meter
sollte... Ich denke gerade schon an Reithallen oder so.
Ja, zum Beispiel.
Das könnte schon so ein bisschen an die Grenze kommen. Die
Batterie soll übrigens 6 Stunden lang halten.
Ja.
Also gut. Laden tust du es über USB. Hast du ein Kabel dabei. Und so, jetzt... hast du deinen Fokus gemacht? Also du kannst über das Ding den Fokus beeinflussen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht.
Mhm,
weil dann gibt es einen kleinen Modus, da kannst du einen Fokus-Stack damit machen.
Also mehrere Aufnahmen vom selben Standort mit unterschiedlichem Fokus.
Genau, du sagst, ich möchte von hier bis hier 10 Aufnahmen machen. Ich glaube, ich habe es bis 5 getestet. Ne? Dann macht er dann mit verschiedenem Fokus 5 Aufnahmen.
Und die haust du hinterher nach Photoshop und dann hast du quasi ein großes Schärfentiefe-Bild.
Ein Tool, was dann eben einen Fokus-Stack macht, was dir dann die scharfen Bereiche aus allen Bildern rauszieht. Also so im Makrobereich ist das ganz typisch, dass man da die Schärfentiefe.
Ich habe mal ein Würfel-Makro gemacht, habe ich das mal.
Genau, also Fokus-Stacking. Mach das Ding. Kannst natürlich darüber deine Kamera manuell steuern, also Blende, Helligkeit, Blende, Belichtung,
selbstverständlich.
ISO und so weiter.
Ja, das setze ich jetzt mal voraus, wenn der Rest sowieso schon geht.
Hast natürlich aber auch einen HDR-Modus drin, ne? Du kannst also sagen, mach mir mal ein Bracket über 5 Stufen von minus X bis plus und so.
Also mehr als die Kamera per Menü kann, weil das macht er wahrscheinlich über Belichtungszeit dann selber manuell.
Ich vermute mal, ja.
Hm?
Ich vermute mal. Ja, und das Ding... ist nicht ganz billig, das kostet ein bisschen über 300 Euro. Aber ich habe noch nichts gesehen, was das alles kann. Und wie gesagt, da lag es ein paar Wochen rum und ich habe getestet und ich muss der Fairheit dazu sagen.
Jetzt kommt der Haken.
Ich habe einen Absturz provoziert.
Okay.
Und zwar, der Trick ist aber ganz einfach. Man muss sich so ein bisschen, man muss warten, bis er Sachen fertig gemacht hat, bevor man drauf rumtatscht wieder. Also du sagst hier Fokus.
Also darfst du nicht überfordern.
Du kennst mich, ne? Wenn ich mal los tappe oder losklicke, dann hier und da und ungeduldig und zack, zack, zack.
Wenn du eine App nicht in 10 Sekunden durchschaut hast, wird sie ja quasi gelöscht.
Also richtig,
da geht es schon ab mit dem Finger auf dem Display. Das habe ich schon mal gesehen, ja.
Und dann habe ich mich mit Enjoy Camera in Verbindung gesetzt. Aber Leute, das tut nicht. Ich habe das hier gerade zum Abschließen gebracht. Dann haben wir uns da zusammengesetzt. Und ist tatsächlich, also wenn man, so ein bisschen, also ich würde mal sagen, wenn man es wie ein normaler Mensch bedient.
Also ruhig, sachlich, einen Schritt nach dem anderen. Genau. Nicht gleich mit Multitouch-Gesten
anfangen. Ansonsten muss halt irgendwie die App neu starten. Oder so. Okay. Also nicht so wild. Aber das war so das eine Ding, wo ich sagte, das kann ich nicht guten Gewissens hier erzählen.
Aber wenn man es langsam macht,
völlig okay.
Alles klar. Klasse.
Okay. Also, ja. Aha. Also, kannst du dich, oder ein Fuchsbau oder ich weiß nicht.
Hast du das noch?
Nicht hier dabei, aber...
Verdammt. Ja.
Also für die Reithalle...
Ja. Geht das denn jetzt mit jeder Kamera? Geht das mit meiner 5D1?
Ja, das geht... es geht mit 2 Mark, mit Canon und Nikon.
Ja.
Ob es da jetzt Einschränkungen oder Modellen gibt, weiß ich nicht. Schaut es euch mal auf der Webseite an.
Wahrscheinlich da mit den neueren dann, ne? Die mehr über USB halt kommunizieren können.
Auf jeden Fall mit denen. Und wenn es Einschränkungen gibt, dann stehen sie auf der Webseite.
Okay.
Einfach mal nachgucken.
Gucke ich mir mal
an. Wir linken in den Shownotes und bedanken uns bei Enjoy Camera für... Ja, cool. Unterstützung. Und wer 5% sparen will, ne, bei 300 Euro oder ein bisschen mehr, aber ist das ja schon richtig Geld. Happy Shooting 2013.
Happy Shooting 2013. Bei jedem Kauf, bei jeder Bestellung.
Einfach als Gutscheincode eingeben und ihr spart bares Geld.
So schaut's aus.
Ja, wir bedanken uns beim Sponsor. Und Cam Ranger muss ich leider wieder zurückgeben.
Wenn du den noch ein bisschen behalten könntest, dann könnte ich ihm beim Tag der offenen Tür im Reitstall...
Wir sprechen nachher mal.
Ja, okay.
Alles klar, weiter geht's in den Fragen. Markus. Da. Nee, ach so. Ah, Markus wollte schon, der ist ein bisschen früher gegangen heute, der war müde. Den haben wir müde gemacht.
Okay.
Aber ist okay. Markus hatte was zum Thema One-Light-Setups. Wir heute gemacht haben.
Haben wir heute ganz One-Light-Stands, ja.
One-Light-Stand. Ein One-Light-Stand. Wir haben einen Showtitel.
Deswegen ist er wahrscheinlich schon weg.
Ja. Moment, halt mal bitte den Rekorder. Ich muss das aufschreiben, dass wir einen Showtitel haben. One-Light-Stand. Nee, also der
nee, wir haben einfach angefangen mit einem Blitzlicht. Nicht, weil ich glaube, dass die Leute überfordert sind oder weil es irgendwie langweilig ist, sondern weil ich glaube, dass Setups mit einem Licht schon mal sehr spannend sind. Also das haben, glaube ich, auch die meisten von euch gemerkt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine Person mit einem Blitzlicht auszuleuchten. Also von der Lichtrichtung abgesehen, vom Abstand vom Licht, Abstand Model zum Hintergrund, Licht zum Model, Licht zum Hintergrund, da gibt es so viel Variationen. Wir haben mal einfach experimentell ein typisches Schachbrett gemacht, also helle Gesichtshälfte vor dunklem Hintergrund, dunkle Gesichtshälfte vom hellen Hintergrund, das alles mit einem Licht,
ja, das ist
mit
der Hammer.
Einem Licht auf begrenztem Raum. Also es ist unglaublich und ich kann nur jedem raten, wenn ihr anfangen wollt, fangt bitte nicht an und kauft euch 4 Blitze oder sowas, sondern kauft euch einen guten Blitz, den ihr schön manuell steuern könnt, einen Schirm dazu, eine Snoot dazu oder bastelt euch die aus dem Pizzakarton oder sowas, das ist alles in Ordnung.
Und dann experimentiert.
Üben, machen, tun.
Ja.
Also auch wirklich mal, kann denn das überhaupt funktionieren? Nee, das kann gar nicht funktionieren, scheiß drauf, stell's auf und probier's aus und sag, okay, funktioniert nicht. Oder sag vielleicht auch mal, siehe das Drehen von so einer Softbox, extreme Drehen von einer Softbox. Ja, ich will ja nicht hinter mich leuchten, ich will das Model ausleuchten. Na gut, ich probiere es mal. Oh, geht ja trotzdem noch.
Genau.
Ja. Machen.
Also man kommt dann auch beim Experimentieren oft auf Sachen, die damit erstmal nichts zu tun haben, was man da experimentiert, aber man lernt trotzdem was dabei. Mhm. Wir haben ein Geständnis von Murat. Murat, unser Wiederholungstäter, Murat. Du hast vorhin gesagt, du hättest ein Geständnis.
Ich habe sogar
wo bist du?
Ich bin der Murat, komme aus Oldenburg. Ich habe sogar 2 Geständnisse.
Nee, ich habe nur eins aufgeschrieben. Ich kann nur eins annehmen hier.
Ja, das eine geht noch. Das eine mit liebe Grüße an Moni. Ich habe wieder mal nichts verstanden. Leg aussperren, ich muss noch mal kommen.
Ja, Moni macht vielleicht ja auch noch einen Workshop dieses Jahr.
Ja, dann gehe ich immer hin. Das zweite ist, das Wesentliche war das mit dem Eye Catch. Catch Eye.
Catch Light.
Catch Light. Ja, siehst du, musst wiederkommen. Ja, ja. Catchlight. Also der Unterschied war mir so nicht bewusst gewesen vorher. Also ohne, ich hatte einige Fotos auch zu Hause, Porträt ohne Catchlight. Und im Nachhinein jetzt heute festzustellen, auch gute Fotos gemacht und dann die Wirkung davon ist ganz anders. Mhm. Da hatten wir ein Beispiel von den Teilnehmern, wo das dann ziemlich tot rüberkam, wo wir darüber diskutiert haben, schielt er oder schielt er nicht. Das war ein Geständnis für mich dann das Catch-Eye. Catch Light.
Wir machen es nicht zum Showtitel. Nee, ist Catch Eye. Ne?
Aber das ist für mich ein.
Nee, wir haben schon was Besseres. Nee, aber du hast recht. Also, das haben wir ja auch. Da haben wir so eine kleine Präsentation zu dem Thema, wo man einfach mal sieht, ne, wo ich die gleichen Bilder genommen habe und dann mal die Catch Lights rausretuschiert habe und dann so die mal so gegenübergestellt. Da läuft es einem teilweise kalt den Rücken runter, wie tot die Bilder ohne Catchlights wirken.
Lebendig, also Lebendigkeit wird dann, ist ein ganz anderer Gewichtung. Dann.
Das hat unter anderem natürlich damit zu tun, was macht denn dieses Catchlight? Das Catchlight, also das sind diese kleinen Spitzlichter in den Augen, diese kleinen Reflexionen, die signalisieren dem Betrachter natürlich, das Auge ist feucht, das leuchtet, das ist lebendig. Und ja, wenn ein Auge nun mal irgendwie ein paar Tage getrocknet ist, ne, dann reflektiert da nichts mehr. Also das ist so, glaube ich, so ein bisschen die Assoziation. Das lebt nicht, sondern das hat keine Feuchtigkeit mehr so ungefähr.
Ja.
Also das so sehe ich das. Ich vermute, dass das so der Effekt ist, aber
ich finde sie außerdem noch ganz gut, weil dadurch, dass du dieses Catchlight im Auge hast, zeigst du eben dem Betrachter auch ganz deutlich, unbewusst wohlgemerkt, dass das keine gerade Fläche ist. Also das ist nicht ausgeschnitten aus einer Zeitung irgendwie ein Auge, sondern das ist gewölbt.
Genau. Ne? Wie wir heute gelesen haben, doppelt gewölbt. Ne?
Doppelt gewölbt.
Gelernt haben.
Ja, ganz genau. Nee, und das ist einfach ganz schön, weil diese Plastizität, die ist halt immer schön. Die wollen wir mit der Ausleuchtung erreichen fürs ganze Gesicht. Und dann gehört das natürlich auch aufs Auge.
Mhm. So, Arne. Arne, wo kommst denn du her?
Hi, hier ist Arne aus Mannheim.
Ja.
Und ich habe eine Frage.
Ja.
Ja, und zwar ist es vielleicht ein Vorgriff auf morgen, weil wir da mit Studio-Blitzen rummachen. Ich habe mal einen Videopodcast gehört oder gesehen auch, wo die dann das alles erklärt haben, das Setup, und haben dann so von geredet, dass hier der Blitz ist hier Blende 8 und der ist auf Blende 5 gestellt und so. Ne? Und dann dachte ich mir so, Blende ist doch mehr so das Gestaltungselement. Ne?
WTF,
so
warum haben so, Blitze,
ne?
Blenden?
Ja. Ja, genau. Also Blende von Blitze habe ich da nicht so richtig zusammengebracht und ja, vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen erklären.
Ja, danke für die Frage, weil das kommt tatsächlich immer wieder. Blitze haben Blenden. Also nicht wirklich, aber im Studio ist es tatsächlich oft so üblich. Da nimmst du ein Blitzmessgerät und dann misst du ein, wie viel Licht von dem Blitz kommt. Was machst du, indem du willst ja wissen, wie du deine Kamera einstellen sollst. Also nimmst du, hast eine ISO eingestellt, hast deine Zeit eingestellt. So, und der dritte Parameter, der jetzt die Helligkeit kontrolliert, ist die Blende. Und jetzt misst du mit dem Blitzlichtmesser, wer ist denn das?
Blitzlichtbelichtungsmesser.
Blitzbelichtungsmesser. Es ist spät.
Ja, ja,
macht nix. Misst du quasi, wie viel Output der Blitz hat, und dann sagt der dir auf dem Display, so, bei deinen Settings musst du diese Blende verwenden. Das heißt, die Helligkeit entspricht einer Blende. Je mehr der Blitz an Output hat, desto kleiner muss die Blende sein. Also anstatt Blende 8,5, Blende 16 oder sowas. Ja. Also, und deshalb redet man dann von Blenden. Der Blitz hat Blende so und so, weil, ja, das ist ein bisschen von hinten durch die Brust, aber es ist halt, weil dieser Wert im Studio oft der einzige ist, der wirklich verändert wird. Du hast deine fixe Belichtungszeit.
Wegen der Synchronzeit.
Und weil im großen Studio tatsächlich meistens der Rest vom Licht überhaupt nichts zu sagen hat. Und du hast die ISO, willst du dann in der Regel eben auch so niedrig wie möglich halten. Das heißt, du hast eigentlich nur noch die Blende, mit der du spielen kannst.
Weil du halt sowieso zu viel Licht hast, deswegen hast du sowieso einen niedrigen ISO. Also auf ISO 100 hast du nun mal, weiter runter geht er nicht. Oder halt ISO 50, wenn man so pervers ist wie ich, dann macht man das.
Aber Boris, du hast so verloren in meiner Achtung.
Ja, ja, natürlich.
Das ist unglaublich.
Das macht nichts, da stehe ich drüber. Ich war auf dem Plässe-Turm, ich kann gar nichts mehr.
Oh, genau, muss man heute mal sagen. Du bist heute bis ganz oben auf dem Plässe-Turm.
Oben rausgegangen
sogar. Auf den Turm hoch.
Ja.
Das ist.
Ja, das habe ich all die Jahre nicht geschafft.
Das ist der Hammer.
Ja, habe meine Höhenangst überwunden, was diesen Turm angeht.
Großes Lob.
Ja, ja, habe ich geschafft.
Hat mich umgehauen, ist gut.
Nee, und deswegen ist der dritte Parameter, den du hast, ist einfach nur noch die Blende. Also mehr geht ja gar nicht. Ja. Und wenn dir halt jemand sagt, du hast hier vom Blitzlicht, du hast hier von der Blitzleistung hast du Blende 11, hast du halt verdammt viel Licht. wenn dir jemand sagt, du hast hier Blende 2.8, hast halt wenig Licht. Mhm.
Das ist einfach so, man gewöhnt sich recht schnell dran und dann spricht man genauso komische Sachen.
Du hast doch so ein Messgerät, oder?
Ich habe ein Blitzbelichtungsmesser.
Morgen bauen wir es auf und dann wird es klar.
Siehst du das und dann passt das. Tja, Blitzbelichtungsmesser. Noch eine Frage zum Thema Blitzbelichtung hatte der Dirk. Da ist er. Dirk aus?
Aus Stuttgart, hallo.
Aus Stuttgart!
Ja, ja.
Aber reingeschmissen.
Kai Schwabenpower.
Schwabenpower, ne? Wir haben ja so ein paar Schwaben anwesend, ne?
Ja. Ja, wir sind auch in der Burg heute von OneLight Setup zu mehreren Lichtern rübergegangen und haben mal auch versucht, das mit Nikon CLS anzusteuern. Einfach mal ohne die Funkauslöser zu arbeiten. Mhm. Und da sind wir mal in eine Situation gekommen, wo kam eine Frage auf, die wir dann aber abschließend aus Zeitgründen nicht mehr beantwortet bekommen haben. Die haben wir dir jetzt mal mitgegeben.
Ich weiß auch nicht, ob ich sie beantworten kann.
Und zwar, wenn man da die Blitze einstellt, was macht denn da eigentlich die Blitzbelichtungskorrektur an der Kamera? Insbesondere dann, wenn vielleicht beteiligte Blitze in der Performance nach unten oder oben schon am Anschlag sind.
Okay, also CLS, Nikon Creative Lighting System, ist das quasi das TTL-System, der misst also durchs Objektiv, schickt da Vorblitze, versucht da die Szene irgendwie auszumessen. Die Blitze unterhalten sich untereinander auch durch Lichtsignale. Mhm. Das läuft auch so in so Vorblitzsequenzen und dann machen die alle gleichzeitig Zosch in den für sie eingestellten Verhältnissen. Hast du also, was weiß ich, Gruppe A, B, C und die können dann sagen, Gruppe A hat so und so viel Output und Gruppe B hat nur 80% und Gruppe C hat ganz wenig und kannst dann so dein Setup quasi von der Kamera aus fernsteuern. Und ja, ich habe jetzt nur eine Vermutung, also Blitzbelichtungskorrektur.
Die waren aber nicht im TTL-Modus.
Moment, die waren nicht im TTL-Modus. Gut, dann heißt das aber doch, Blitzbelichtungskorrektur, dass trotzdem der Blitz, die Belichtung des Blitzes nochmal irgendwie angehoben oder gesenkt wird, nehme ich an. Das ist eine Annahme. Und wenn der Blitz dann an seinem Anschlag schon ist und er kann einfach nicht weniger oder mehr, dann vermute ich mal, wird er halt auch nicht mehr oder weniger machen. Weiß nicht. Erhard, du hast so ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Thema, oder? Im CLS. Was hast du vielleicht eine Antwort dafür? Du bist?
Ich bin Erhard aus Kiel. Ich muss sagen, also kann ich jetzt auch nicht sagen, weil sich da die verschiedenen Systeme auch ganz unterschiedlich verhalten. Ja. Also ich habe jetzt kein volles System von Nikon, sondern ich habe eher etwas Einfaches von Yonu. Ja. Da weiß ich, da ist es so, wenn man da an der Blitzkorrektur dreht, dass das sozusagen auf das eingestellt wird, was ich am Blitzgerät ebenfalls einstellen kann. Ne? Also da kann ich sogar nachher an drei Stellen, nämlich an meinem Sender, am Empfänger und noch in der Kamera drehen. Und da muss man dann schon ein bisschen Disziplin haben, dass man sagt, da lässt du jetzt die Finger von.
Also dann, Arne, danke. Nicht Arne, Dirk, schlage ich jetzt einfach vor.
Wir probieren es aus.
Probier es mal aus, ne? Genau. Put it to the test, ne? Also das sind so Geschichten, wenn ich die nicht weiß, dann versuche ich einfach mal die Sachen in die Extreme zu fahren. Das mache ich auch in Lightroom, da ziehe ich gerne mal den Slidern mal bis an den Anschlag und gucke, was passiert. Zurückstellen kann man sie immer. Und sowas kannst du auch ausprobieren, indem du sagst, okay, jetzt mache ich halt mal +3 Belichtungskorrektur und guck, ob das Ergebnis sich von dem anderen unterscheidet. Jetzt hast du ja durch den Workshop auch die Tools an der Hand. Du hast eine Graukarte, du kannst gucken, wo der Peak auf dem Histogramm ist und wenn der sich verändert, dann weißt du ja schon sehr schnell, ob sich da irgendwo bei der Belichtung was verändert hat. Also das wäre so mein Ansatz, was das angeht.
Würde mich übrigens auch interessieren, ob das wirklich überhaupt irgendeine Auswirkung hat, wenn du auf manuellen Modus bist. Also auch mit dem Blitzen manuell. Bei Canon kenne ich es halt, dass die Blitzbelichtungskorrektur nur mit TTL zu tun hat. Und die Kamera versucht ja dort immer die Blitzbelichtung und das Umgebungslicht in irgendein Verhältnis zu bringen. Das heißt, es wird der Messblitz ausgesendet und es wird gemessen, wie viel Licht wird reflektiert. Vorher wurde schon gemessen, ganz normal, so wie ihr das alle kennt, wenn ihr auf den Auslöser drückt von der Kamera, dann wird die Belichtung vom Umgebungslicht gemessen. Damit hat die Kamera jetzt zwei Belichtungsmesswerte und weiß, der Unterschied zwischen dem, was ich erst gemessen habe und dem, was mit meinem kleinen Messblitz passiert ist, das ist dann das Plus, was der Blitz bringen würde. Und jetzt versucht er das in eine Balance zu bringen, abhängig von den Programmen, was ihr eingestellt habt, abhängig von der Blitzbalance zwischen den Blitzen und so weiter und versucht das, was ihr im Bild habt, mit dem Blitz, mit dem Belichtungsmesser wieder auf dieses Neutralgrau zu bringen. Also so, als hättet ihr nicht geblitzt, nur dass er jetzt eben den Blitz mit dazu nimmt. Und wenn ihr jetzt die Blitzbelichtungskorrektur in diesem TTL-Modus benutzt und sagt, mach mal mehr Blitz,
dann versucht er eben, den Blitz stärker zu gewichten als das Umgebungslicht, wird härter blitzen und das Umgebungslicht ausblenden. Also sprich zum Beispiel kürzere Belichtungszeiten fahren, ne, oder die Blende weiter schließen und dann eben dafür stärker blitzen. Und wenn du sagst, mach weniger Blitz, dann würdest du eben sagen, das ist auf einer Party sinnvoll, ich möchte das Umgebungslicht stärker berücksichtigt haben. Ich will jetzt nicht hier vorne die zwei Personen hell haben und da hinten ist ein schwarzes Loch, sondern ich will den ganzen Partykeller haben mit der schummrigen Beleuchtung. Ich will nur vorne, dass die Gesichter ein bisschen heller sind. Und das macht die Blitzbelichtungskorrektur eben im TTL-Modus. Wie das beim CLS von Nikon ist, erst recht im manuellen System, weiß ich nicht. Würde mich aber mal interessieren, vielleicht haben wir morgen Gelegenheit dazu, das mal an einem kleinen Produktsetup auszuprobieren.
Vielleicht ist ja irgendein Nikon CLS-Experte da draußen, der uns einen kleinen Audiobuch schicken möchte.
Das
ihr könnt geil. Uns nämlich, wenn ihr ein Feedback in die Sendung schicken wollt oder eine Frage habt, gerne ein Audiobuch schicken. Mhm. Und zwar ganz simpel, ihr geht auf audiobu.fm, das ist audiobuo.fm. Und da könnt ihr direkt auf der Website was aufnehmen oder einen Client runterladen für euer Smartphone. Bis auf... Ich glaube, BlackBerry kann es noch nicht. Cool. Aber ihr könnt direkt auf der Website auch aufnehmen. Und dann hängt ihr da einen Tag hinten dran. Der Tag heißt Knollepolle. Fragt jetzt nicht, warum.
Mit 4L.
Mit 4L. Knollepolle. Das ist wichtig, dass der Tag da dran hängt. Also in das Tagfeld einfach.
Rautezeichen Knollepolle.
Muss da Raute ran?
Ja, Rautezeichen ist quasi das Tag-Kennzeichen. Also in der Smartphone-App gibt es kein Tagfeld, sondern es gibt ein Kommentarfeld. Und da einfach Raute, Knollepolle rein.
Gibt es kein Tag? Doch, da kann man taggen.
Kein Tagfeld.
Aber mit Sicherheit, das zeige ich dir nachher. Mhm. Egal, also Knollepolle.
Aber Raute, Knollepolle im Kommentarfeld geht auch.
Oh, jetzt sind alle durch, jetzt hinterlässt uns keiner mehr einen Kommentar, weil er nicht weiß, ob es ankommt.
Doch, das kommt an.
Also gut, auf jeden Fall taggen mit Knollepolle, dann kommt es hier an und dann macht es bei uns so bing und dann sehen wir das und dann kommt es auch meistens nicht in Bodensatz.
Genau, also
Audio. Also der Audio kommt fast nie in Bodensatz.
Eigentlich gar nicht.
E-Mails kommen schon mal ab und zu in den
Bodensatz. Die Definition Bodensatz ist bei Audiokommentaren eine deutlich andere.
Ja, absolut. Der ist sehr, sehr dünn, der Bodensatz. So,
das Bass ist mehr so der Rahmen.
Der Rahmen, den abschöpft oben.
Genau.
Wow. Die Sahne, die Creme de la Creme.
Sozusagen.
Ja, natürlich. Also, Knollepolle macht's möglich. Schickt uns mal was. Also, Nikon CLS-Experten, hier, ran jetzt. Erklärt uns mal, ob wir gerade Blödsinn geredet haben oder nicht. So, jetzt haben wir noch drei. Einen mit Fragezeichen, da geh ich doch mal hin. Du hattest irgendwas, wer bist denn du?
Ich bin der Jens aus Wetzlar.
Und du hast vorher gesagt, ich soll es nicht aufschreiben.
Das habe ich nicht gesagt.
Du hast gesagt, das wäre wie... Moment. Du hast gesagt, das wäre wie beim Politiker-Interview, es wäre vorher alles abgesprochen. Ja, siehst du, ne? Okay,
also ich habe der Zensur ist es nicht.
Ich habe dich, wir zensieren nicht, nein, ich habe dich nicht aufgeschrieben. Ich lasse mich jetzt überraschen und vielleicht kommt jetzt die totale Überraschung. Sag mal, was du
sagst. Okay, also wir haben heute beim Shooting ein extrem geiles Bild gemacht. Das kam richtig gut raus und wir haben hinterher hier eine Gruppe das Bild besprochen und hat wirklich quasi alles gestimmt. Also von Motiv, Anordnung, Licht.
Licht war das auf der Treppe?
Ja, genau. Bis zu die Dinge, wo man vielleicht nicht so drauf achtet. Nasenschatten, wie die Augen aussehen, das Catchlight, wie Linien im Bild führen.
Wie, das war nicht alles Absicht?
Warte mal, wie Linien, die führen, plötzlich aber durch den Kopf unterbrochen werden, weil sie sonst schneiden würden und so weiter. Meine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, okay, ehrlich gesagt, hierbei war vielleicht... Sagen wir mal 60% Verstand, 30% Intuition, wir lernen ja noch, aber sicher auch 10% Glück. Mhm. Und meine Frage ist, so bei einem Semi-Profi oder Profi, wie lange braucht er wirklich ein Bild aufzusetzen, was wirklich genauso gut ist oder natürlich noch besser?
Also ich gebe ja zu, dass bei mir manchmal mehr als 10% Glück sind. Nee, ist so. Danke, das ist eine gute Frage. Also
wenn das nur 10% Glück waren, war das eine gute Ausbeute.
Da könnt ihr sofort anfangen, Geld dafür zu nehmen. Ist okay. Es ist schon interessant. Ich zitiere mal wieder Herrn Robert Doisneau, der sagte, wenn ich wüsste, wie man ein gutes Bild macht, würde ich ja nur noch gute Bilder machen. Also ein gewisses Maß an Glück oder Zufall gehört dazu. Ich lasse sogar dem Zufall gerne eine Chance, weil dadurch Sachen passieren, die an die ich vielleicht gar nicht gedacht hätte oder die so nie passiert wären. Und dann man kann sich durch sowas ja auch weiterentwickeln oder neue Impulse bekommen. Also finde ich nicht schlimm, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, der muss da irgendwie ein bisschen rein, glaube ich. Aber so Geschichten wie gucken, welche Linien irgendwo durchschneiden und dass du nachher nicht so Pfeil durch den Kopf hast oder die Catchlights in den Augen, die halt im Porträt schon irgendwie wichtig sind und die Belichtung und den schönen Weißabgleich und diese Geschichten, das ist Handwerk. Das sind so Sachen, die automatisierst du irgendwann. Oder auch den Hintergrund, dass eben na, vielleicht doch du diese Treppen, diese Linien wahrnimmst und sagst, oh, die leiten da aber schön hin oder die Kiste im Hintergrund macht einen tollen Rahmen oder die zwei Bäume rahmen den toll ein und so. Und dann gehe ich noch ein bisschen weiter nach links, damit auch tatsächlich da sitzt, wo er sitzen soll. Also das bewusste Platzieren von Dingen im Bild und hoffentlich dann auch das bewusste Weglassen von anderen Sachen. Manchmal klappt das nicht. Also auch der Profi hat manchmal im Hintergrund noch irgendwas und sagt, ups, die Laterne war ja, die wächst aus der Schulter, sowas Doofes. Wo ist das Stempelwerkzeug, ne?
Ja, ganz genau. Also bei dem Bild fand ich eigentlich die, wie soll ich sagen, das größte Aha oder das größte Lob von mir an dieser Stelle für die Idee an sich. Also das war jetzt, ich glaube, das erste Bild, was ich gesehen habe in dieser Art, was in dem Turm auf der Treppe gemacht wurde. Also es haben mit Sicherheit andere Teilnehmer das auch schon mal gehabt, aber ich glaube bisher keins abgegeben davon. Insofern war das wirklich was Neues, nicht vor einer Wand, da gibt es ja genügend rustikale Wände, die man einfach nimmt, sondern einfach mal die Treppe zu nehmen, die an sich ja nicht unbedingt langweilig ist, aber eigentlich auch nicht so heraussticht. Also meistens nimmt man sie nur als Werkzeug wahr, um auf die oberen Stockwerke zu kommen, aber nicht unbedingt als Hintergrund, sondern eher als schmückendes Beiwerk. Und du hast ihn wirklich als Hintergrund, diese Treppe, eingesetzt. Und das als Idee überhaupt erstmal zu haben, sei es jetzt zufällig oder spontan, spielt keine Rolle, aber es dann wirklich zu machen, das ist erstmal Punkt 1. Ich glaube, das sind schon fast 80% von dem Bild, das überhaupt anzugehen. Und dann kommt der Unterschied jetzt zwischen dem, der es gerade anfängt zu machen und dem, der das jetzt seit Jahren macht. Der jetzt anfängt, das zu machen, hat jetzt vielleicht Glück, dass er genau gerade den Blickwinkel gewählt hat, der einfach gut aussieht. Da wird auch, das wird nicht nur Glück sein, da wird auch viel Bauchgefühl oder Intuition dabei sein. Wir hatten im Vorfeld den ersten Tag schon ganz viel über Hintergrundbeachtung und sowas gesprochen. Da habt ihr auch schon geübt. Da wird also ganz viel Bauchgefühl und so ein bisschen so, also das erste, dieser erste Einfluss vom Rückenmark oder sowas mit dazukommen. Das geht irgendwann einfach ins Rückenmark und Beine und Arme bewegen sich automatisch dahin. Aber dann kommt eben das dazu, was eben derjenige unbewusst macht, was der Anfänger noch bewusst machen muss, nämlich mal zu sagen, okay, das ist schön, das Licht passt, das Model sitzt da, ich habe eine Treppe im Hintergrund, das ist schön, jetzt ignoriere ich mal gerade das Model und ich ignoriere auch gerade mal die Pose, sondern ich fahre jetzt mal die Kontur vom Model ab durch meinen Sucher, ich blicke da einfach mal durch und gehe die Kontur am Model lang und schau mal, was ist denn da im Hintergrund. Und wenn du es jetzt, also das Model saß, kann ich jetzt nicht beschreiben, das Model saß halt nicht mitten auf der Treppe, sondern optisch so ein bisschen am Rand, sodass es quasi wie so ein natürliches Diptychon auch noch aussah. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre dir aufgefallen beim Konturen angucken, oh Mensch, da links Treppe, da rechts Treppe, ich vervollständige mal die Linie, ups, geht genau durch den Hals. Ups, verlängert genau die Augenlinie, sieht irgendwie doof aus. Das fällt dir dann irgendwann auf. Wenn einem das am Anfang noch nicht auffällt, ist es nicht schlimm. Ja, wichtig ist, dass man es dann spätestens dann sieht, wenn man sich das Bild auf dem Monitor anguckt. Wenn einem das dann auffällt, dann hast du gewonnen, weil das passiert ja kein zweites Mal mehr.
Was ich sehr genial fand, war diese Idee, dass ihr von unten so einen Blitz entlang der Treppenstufen geschickt habt, der so quasi so oben über die Treppenkanten rasiert ist. Der hat dann quasi die ganzen...
Ein Streiflicht auf die Treppe.
Streiflicht quasi auf die Treppenkanten. Und das hat dem Ganzen so ein Speichengefühl gegeben. Und die haben alle irgendwie zu ihm gezeigt. Und
ja, und witzigerweise sah das gar nicht so aus, als ob das Licht von unten kam, sondern das sah dann wirklich aus, als wäre das eigentlich natürliches Tageslicht von oben gewesen, was da reinstreift. Also es war ein ganz starker Effekt.
Aber siehst du, was in deinem Kopf abgeht und was die Wahrheit ist. Muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Ja, super, danke.
Wenn ihr das Bild online stellt, irgendwie bei Flickr oder sowas, dann verlinkt es doch einfach in den Kommentaren zu dieser Folge. Dann haben die Hörer, können das nochmal sich angucken.
Genau, Kommentar, Bild. Michael, du hattest was, das hat jetzt erstmal weniger mit Licht oder noch schon ein bisschen was mit Licht zu tun.
Ja, ich bin der Michael aus Dötesfeld. Dötesfeld, ein kleines Kaff im Westerwald.
Alles klar.
Keine Stropistenfrage, aber ihr habt in der letzten Folge zu Lightroom 4.4 gesagt, dass das auch neue Objektive unterstützt. Wie ist das eigentlich mit der Korrektur, die ich in der Kamera schon machen kann? Beißen die sich lieber die in der Kamera vor der in Lightroom oder nur die Lightroom? Mhm.
Also du redest so von Vignettierungskorrektur und Verzerrungskorrektur, das wo dann Lightroom so Profile hinterlegt hat und dann kannst du sagen Profilkorrektur und dann wendet der die an. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich keine Kamera habe, die das kann. Boris hat auch keine Kamera, die das kann. Aber ich vermute, dass diese Korrekturen nicht aufs RAW-File angewendet werden, sondern nur aufs JPEG. Hast du das mal überprüft? Hast du die mal... Du nix, du schüttelst mir im Kopf. Also das ist mal meine Vermutung. Ich könnte hier tief im Sumpf stecken, weil ich es einfach nicht weiß.
Ich würde zu 90% sagen, dass du recht hast.
Ja. Und dann wird Lightroom sich eh um das RAW kümmern und dann die Profile da benutzen. Also mein Vorschlag auch, put it to the test. Ne? Probier das einfach mal. Und nimm A, einfach mal, mach mal ein Bild mit und ohne Objektivkorrektur, mit RAW und JPEG und vergleich die beiden mal. Das kannst du machen. Und dann mach mal, wenn das, solltest du das aufs RAW anwenden oder aufs JPEG, dann vergleich das mal mit einem, was du gemacht hast ohne die Korrektur und was du in Lightroom korrigiert hast und schau einfach mal, wie schlimm die auseinanderliegen. Das wäre mal so meine Idee.
Alles klar, ich probiere.
Ja, also das ist so, ja, hätte ich gerne eine Antwort, aber... Meine Kamera macht das nicht. Ich mag ja auch manchmal so eine Naturvignette von einem Objektiv ganz gerne. Also ich mache die selten raus, sondern ich lasse die manchmal einfach drin. Ich benutze die auch zum Teil, benutze ich die ganz bewusst mit einem Tilt-Shift zum Beispiel. Also das Tilt-Shift, was ich habe, das ist jetzt nicht das aktuelle, das ist das 24er von der ersten Generation. Und wenn man das ganz weit shiftet, dann kommt irgendwann das Ende vom Bildkreis. Und das ist aber jetzt kein hartes Ende, sondern das ist so der weiche Übergang ins Schwarz. Und wenn man das nicht ganz reindreht, sondern so ein bisschen, dann kann man es als Vignette verwenden, so als ND-Filter, so als ND-Grad-Filter von oben. Das funktioniert.
Ja, mir musst du nichts über Vignette erzählen. Ich habe einen Dreiteiler auf meinem, oder sogar einen Vierteiler auf meinem Blog. nsonic.de, einfach mal nach Vignette suchen.
Vignette. Gut. Last but not least, zumindest hier auf der Liste, der Erhard, der hatte noch irgendwas mit Assistenten zu erzählen.
Ja, also nochmal Erhard aus Kiel. Ich habe hier etwas gelernt, was ich eigentlich nicht erwartet hätte, nämlich wie schwierig die Aufgabe eines Assistenten ist. Also das fängt schon damit an, dass das alles andere als trivial ist, so ein Lightbouncer irgendwo in die Gegend zu halten und ihn richtig auszurichten.
Vor allem, wenn Wind weht.
Vor allen Dingen, wenn Wind weht, wobei wir hier noch gar nicht mal richtig Wind hatten.
Ja, ja.
Das ist man so als Kieler natürlich ganz anders gewohnt.
Oh, da hast du ein Segel, da kannst du gleich Kitesurfen damit machen. Ja.
Geht darüber, wie dass es auch nicht trivial ist, einmal einen Blitz auszurichten, dass er an die richtige Stelle kommt. Ne? Also muss man rumlaufen. Insbesondere natürlich, wenn man den dann auch noch in der Hand halten muss und ihn dann auch noch starr halten muss. Dazu kommt dann, dass man natürlich nicht die Möglichkeit hat, wie ein Fotograf zu sagen, okay, jetzt habe ich 5 Bilder gemacht, lehn dich zurück, atme mal kurz durch. Nein, man muss warten, weil der Fotograf will ja gleich weitermachen. Ne? Und dann kommen noch so Kleinigkeiten dazu, wie mal zwischendurch auf den Straßenverkehr achten, ja. Oder
eben achten, also, ob dein Model gerade irgendwo ein Haar auf dem Kragen hat.
Genau so, die Kleinigkeiten, wo der Fotograf schon nicht mehr drauf achtet, weil der ja jetzt mit seiner Kamera beschäftigt ist. Also Hut ab für Leute, die das wirklich gut können und auch wirklich ausdauernd machen. Aber was ich auch festgestellt habe, es macht Sinn, sowas auch mal wirklich zu machen, weil man lernt so viele Details, die man normalerweise auch selbst auf so einem Workshop hier einfach übersieht, weil man einfach viel zu sehr mit seiner Kamera und so beschäftigt ist. Also ich habe nachher lieber fast auch diesen Assi gemacht, weil ich habe tatsächlich mehr gelernt, als wenn ich jetzt mit der Kamera
auch. Weil du auch dann ständig beobachten kannst, was die anderen tun, ne?
Ja, auch das.
Also es ist, ich glaube, in jedem Job, wo du irgendwo im Team arbeitest, ist es, glaube ich, auch wichtig, die anderen Rollen des Teams zu kennen, auch von innen. Also das auch mal gemacht zu haben. Sei das jetzt in der Band und wenn du Rhythmusgruppe spielst, dann musst du halt als Schlagzeuger vielleicht auch mal ein bisschen Bass spielen können und so, damit du weißt, wie die anderen sich da fühlen in der Situation. Und beim Fotografieren ist es genauso. Du hast einen Fotografen, du hast ein Model, du hast einen Assi. Vielleicht hast du auch noch Schminke und Haar und so weiter. Und dann, ich sage jetzt nicht, der Fotograf muss ein guter Friseur sein, aber er muss zumindest wissen, was da geht und was da passiert. Und du musst als Fotograf zum Beispiel auch mal vor der Kamera gesessen haben, damit du am Ende weißt, wie sich das Model fühlt. Und wie du rüberkommst vielleicht als Fotograf, wenn du XYZ machst oder sagst.
Oder zumindest weißt, wie du als Fotograf nicht rüberkommen willst.
Genau.
Also zu sagen, ich will, dass es meinem Model besser ergeht, als es mir ergangen ist.
Ja.
Also alleine dafür ist diese Erfahrung einfach großartig.
Ja, genau. Also ja, nehmt alle Rollen mal ein, lasst euch auch mal so, Foto, also ich habe das kürzlich gesehen, wo waren das? Ich glaube in Toronto, da gab es eine Fotografen-Porträtparty. Hm. Die haben einfach mal gemeinsam irgendwie eine Party geschmissen, jeder hat seine Kamera mitgebracht, die haben ein paar Lichtsetups mitgebracht und haben sie abends gemeinsam irgendwie getrunken, gegessen und so diverse Reihum-Porträt-Sessions gemacht. Und hier, ich brauche mal einen neuen Avatar oder ein neues Bild für meine Website. Und dann haben die sich da einfach einen Abend irgendwie vergnügt, haben Spaß gehabt, haben alle irgendwie ihren Stil rübergebracht und jeder saß halt auch mal vor der Kamera und jeder hat mal irgendwie mehrere Fotografen fotografiert. Also finde ich klasse sowas, so eine Aktion. Mach doch mal, ne? Happy Shooting. In die Community gehen, ne, happyshooting.de/community, falscher Podcast, ja. happyshooting.de/community und da gibt es dann Hörertreffen und da könnte man auch mal zum Beispiel so eine Foto, eine Porträtparty machen mit mehreren Fotografen und schwupps habt ihr plötzlich alle neue Twitter-Avatare oder auf Facebook oder sonst wo.
Ja, warum nicht? Ist doch bestimmt geil.
Genau.
Bringt also, Bock. Pizza bestellen, so wie wir heute Abend und Spaß haben, Porträts machen.
Also muss, vielleicht hat einer einen Raum, den er zur Verfügung stellen kann. Wohnzimmer, ein großes, tut es ja auch.
Vereinsräume, die man sich vielleicht mal für einen Tag kriegen kann,
genau.
Wenn sowieso gerade nichts stattfindet.
Also mach doch mal.
Ne? Jo.
Jo. Ich schaue jetzt mal einmal hier noch in die Runde. Wir haben toll eure Fragen hier, alle jetzt hier durchgestrichen. Und gibt es noch irgendwas? Hat noch jemand was, was er noch sagen möchte? Anmerkungen? Das ist jetzt könnte eure große Stunde sein. Da hören mindestens 3-4 Leute zu draußen.
Sprecht jetzt oder schweigt für immer.
Na gut, dann würde ich sagen,
machen wir noch eine Runde?
Wir packen ein, ich gehe einmal rum.
Mach mal.
Und wer bist du, wo kommst du her?
Michael aus Nürnberg.
Der Michael aus Drisfeld.
Jörg Daniel aus Backnang.
Daniel aus Frankfurt.
Detlef aus Leverkusen.
Peter aus Adlerstedt.
Ibke aus Lütjenburg.
Siehst du, hast du doch was gesagt, ne?
Dimitri aus Koblenz.
Justus aus Wolfenbüttel.
Arne aus Mannheim.
Herbert aus Blankenfelde.
Oh, ich renne hier rum.
Murat aus Oldenburg.
Christian aus Mannheim.
Dirk aus Stuttgart.
Erhard aus Kiel.
Jens aus Wetzlar.
Boris aus Nordheim.
Und Chris aus Tübingen, Hannover und irgendwo. In diesem Sinne, macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Hat er gar nicht aufgenommen.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.